Auch ich grüße alle herzlich in dem teuren Namen des Herrn. Wie schon erwähnt, auch in Liedern kommt der Herr zu seinem Recht. Darin wird ausgedrückt, was hier eigentlich als Zusammenfassung der Verkündigung angesehen werden kann. Es geht in der Tat darum, dass wir bereit sind als Braut, um dem Bräutigam zu begegnen, wenn er kommt. Und die Stunden, die wir hier haben, sind Zubereitungsstunden. Wir werden aufgebaut, korrigiert. Wir werden in mancherlei Weise vom Herrn betreut. Er meint es einfach gut mit uns allen. Und wenn ich von mir aus sagen kann, ich habe nie so recht verstehen können, was Paulus sagte im Brief an die Galater. Ich lese mal den Vers gleich vor. Galater, 4. Kapitel, Vers 19. Galater 4, Vers 19. Meine lieben Kinder, um die ich jetzt wiederum Geburtsschmerzen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Dieses Wort Geburtsschmerzen, wir alle wissen, die ganze Welt geht durch Wehen, durch Geburtsschmerzen. Und wenn wir in Römer 8 lesen, dann begreifen wir es noch mehr. Auch wir seufzen in unserem Zustande, weil wir wissen, dass wir nicht in diesen Leib hineingehören. Wir sind erlöst. Amen. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt und wissen, der Herr kommt wirklich bald. Jetzt ist es soweit. Tag und Stunde weiß niemand, aber eins wissen wir, der Herr kommt in unserer Zeit. Er kommt in unserer Zeit. Und wenn wir hier sagen, die Zeit ist schon überfällig, dann nur im Gedanken an das Wort, dass Gott Langmut übt, damit die Letzten herausgerufen und hinzugetan werden. Fühlt euch einfach alle wohl. Wir möchten am liebsten besonders alle dienenden Brüder aus allen Völkern willkommen heißen. Ich bitte mal, dass zu meiner Rechten alle Brüder, die am Worte dienen, aufstehen, dass wir sie besonders grüßen und willkommen heißen können. Alle Brüder, die am Worte dienen, natürlich Bruder Didier auch, natürlich. Und da haben wir all unsere Brüder von überall, aus Kigali und aus Brüssel, aus verschiedenen Ländern, aus dem Kongo, aus Paris. Und wir freuen uns über solche Brüder. Stellt euch vor, Bruder Menard und ich waren vielleicht vor 6 Wochen in Athen und haben dort eine französisch sprechende Gemeinde gefunden. Und schon war unser Bruder Didier in Athen und hat dort gepredigt. Und der Herr hat einen Siegeszug getan, hat wunderbar geführt. Und dafür sind wir doch dankbar. All unsere Brüder sind von Gott gesegnet worden. Und wir freuen uns darüber. Gott segne euch weiterhin. Dann haben wir unsere Brüder aus Rumänien, auch dienende Brüder. Steht ihr mal auf. Und auch ihnen wünschen wir Gottes Segen von Herzen. Ich weiß nicht, ob sie besondere Grüße mitgebracht haben. 4 sind aufgestanden. Einer könnte kurz nach vorne kommen und die Grüße für alle abgeben. Würdest du kommen, Bruder John? Und dann haben wir meinen Freund Bruder Tshombo aus Kigali hier. Er ist ein großer Mann in dieser Welt, einer der angesehensten in der ganzen Stadt und trotzdem demütig genug, um uns hier zu besuchen. Möge Gott, der Herr, ihn und seine Frau in unserer Mitte reichlich sehen. Steht noch einmal auf, ihr beiden. Ja, das sind meine besonderen Freunde. Aber nicht, weil er ein ganz großer Bankmann ist. Deshalb mögen ihn die Leute alle so sehr. Ja, God bless you. Que Dieu vous bénisse richement. Ja, danke. Bruder John wird uns... Dankeschön. Ja, wir hatten tatsächlich in Rumänien herrliche Versammlungen. Und wenn man auf den Straßen dort 260 Kilometer gefahren wird, ist auch ein Erlebnis für sich. Aber es war ungefähr so wie von Minsk nach Grodno. Aber wir nehmen alles so, wie es kommt und wie es ist. Es lohnt sich immer.
Amen.
Und ich bitte die Geschwister Hammerstuck, die ja auch aus Rumänien zu uns kamen und auch eine Erstlingsfrucht sind, uns doch heute, jetzt gleich, das Lied zu singen, das sie uns in Losburg gesungen haben. Einfach schön. Aber um das zu beenden, in Konstanza, in der letzten Versammlung, in einer Baptistengemeinde, wo bestimmt über 400 Leute waren, sind Tränen geflossen. Viele gaben die Anschriften und der Herr hat zu den Herzen gesprochen.
Amen.
Wir danken Gott für all unsere Brüder die und für die offenen Türen in allen Ländern. Gott segne euch, Geschwister. Wunderbar, dass wir so die Liebe Gottes, die am Kreuz offenbar geworden ist, persönlich durch Erlebnisse mit Gott, durch Heilserlebnisse persönlich machen können. Wie viel wird heute von Bekehrung gepredigt, ohne dass eine Bekehrung zu Christus wirklich erlebt wird? Wer sieht heute das Licht? Wer sieht heute oder hört heute die Stimme des Herrn? Eine wahre Bekehrung ist die, wenn man aus der Finsternis in das Licht hinübergenommen und wenn man die Stimme dessen hört, der uns erlöst hat. So war es mit Saulus auf dem Wege nach Damaskus. So ist es mit uns allen. Das Licht geht uns auf in der Finsternis und wir hören nur noch eine Stimme. Und das ist die Stimme unseres Herrn.
Amen.
Es wird noch über Wiedergeburt gepredigt, aber wer erlebt sie? Wer hat ein neues Herz bekommen? Wer ist seinem Ich gestorben? Wer ist sich selbst wirklich gestorben und kann sagen, wie Paulus, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Meistens ist das eigene Ich noch faustdick da, aber der Herr will uns Gnade schenken. Alles in den Tod zu geben, was vor ihm nicht bestehen kann, damit er sein Leben durch uns leben kann. Und dann kann es auch passieren, dass die Meinung besteht, wer wiedergeboren ist, ist auch schon geistgetauft. Und wer geistgetauft ist, ist auch schon versiegelt. Wenn das alles Erlebnisse sind, dann möge es so sein. Wenn es aber nur eine Annahme ist, dass es so ist, dann genügt es nicht. Es muss tatsächlich alles persönlich erlebt werden. Amen. Erst dann hat es eine direkte Bedeutung für dich und dein geistliches Leben. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir haben es schon direkt heute vor der Andacht erlebt, dass eine Schwester mit ihrem Sohn kam, der Sohn auch schon im rüstigen Alter, und sagte, ich möchte, dass er zum Herrn kommt. Wir haben gebetet und der Herr hat uns erhört. Amen. Ihr Lieben, wir kommen zusammen und in unseren Zusammenkünften müssen alle das erleben, was sie mit Gott noch nicht erlebt haben. Amen. Immer kann etwas für jeden da sein, denn wo der Herr ist, da ist Rettung, Vergebung, Befreiung, volles Heil. So lehrt es unsere Bibel und so ist es tatsächlich. Zurückkommend auf den Vers, den wir aus Galater 4 vorgelesen haben. Paulus hat Geburtsschmerzen empfunden. Er wollte ja Christus eine reine Jungfrau zuführen. Wir können es nachlesen in 2. Korinther, dem 11. Kapitel. Und dann hatte er die Befürchtung, wie der Schlange Eva verführte, dass er die Gläubigen, ehe die Braut dem Bräutigam begegnet, dass der Feind wiederkommt und Fragezeichen hinter Gottes Wort setzt und so in Gespräche und Diskussionen verwickelt, bis sie eingewickelt war und sich dann auch preisgab. Die Gemeinde wird jetzt aus den Klauen Satans von unter seinem Einfluss völlig herausgerissen. Amen. Und ganz bewusst unter den göttlichen Einfluss des Wortes gestellt. Amen. Und wir werden Licht und Finsternis nicht mehr vermischen. Wir werden das Licht den Tag nennen und die Finsternis Nacht, so wie Gott es von Anfang an tat, und gelten lassen, und er schied das Licht von der Finsternis. Und der Herr spricht, ich bin zu einer Scheidung in diese Welt gekommen. Alle, die sich einbilden zu sehen, werden blind, und alle, die ärmlich sind und ausrufen, ich bin blind, mach mich sehend, die werden sehend werden. Niemand bringt etwas mit. Schuldbeladen sind wir zum Herrn gekommen und befreit mit Vergebung sind wir von dannen gegangen. Amen. So danken wir dem Herrn, dass wir völlig abhängig sind von ihm in allen Dingen. Nur noch die beiden Bekanntgaben und dann eine kurze Wortbetrachtung. Wir spüren ja schon die Gegenwart Gottes. Bekannt zu geben wäre, dass die Tasche, die gestern vermisst war, sich wiedergefunden hat. Und zwar genau da, wo der Bruder sie hingestellt hatte. Ja, also niemand hat was genommen und niemand hat was zurückbringen müssen, sondern es war einfach ein Vergesser, im Moment vergessen, wo sie hingestellt wurde. Und nach der Versammlung ging unser Bruder zu seinem eigenen Auto und hat sie dort gefunden, wo sie hingestellt worden ist. Also brauchen wir keine Kontrolle mehr zu machen. So, dann haben wir nochmals bekannt zu geben und diesmal zwei Reisen, deutschsprachig, vom 7. bis 17. April, deutschsprachig, da ziehen wir alle mit ein, das gesamte deutsche Sprachgebiet mit den etwa 120 Millionen Menschen. Und Das zweite ist französisches Sprachgebiet vom 5. bis 15. Mai. Und ich wurde gebeten, auch da mitzufliegen. Und ehrlich gesagt, wenn es um Israel geht, dann kann auch ich nicht Nein sagen. Es ist einfach unsere heilige Pflicht, dem Volke Gottes in jeder Weise beizustehen. Amen. Auch wenn die Decke Moses und die Decke Christi noch über ihnen ist. Liebe Brüder und Schwestern, sie ist unsretwegen über ihnen. Und deshalb wollen wir nicht richten, wenn ich jetzt an den letzten Zeitungsausschnitt denke, wie der Herr Friedmann in Wien sein Interview gab und was er alles als ultraorthodoxer Führer, der das ganze Land dort vertritt, von sich gegeben hat. Er machte ungefähr die Erklärung, je früher der Staat Israel aufhört zu existieren, umso früher kommt der Friede in die Gegend. Es gibt orthodoxe Juden, die einfach sagen, erst wenn der Messias kommt, wird das Reich Gottes kommen und alles, was vorher geschieht, ist nicht im Willen Gottes. Sie lesen die Verheißungen nicht, dass Gott aus allen Völkern, Sprachen und Nationen am Ende der Tage zurückrufen würde. Wie oft sollen wir es lesen? Oder ich gebe euch nur die Stellen an, Jesaja 14, und bitte nichts vergeistlichen, sondern geistlich lassen, was geistlich ist, und irdisch lassen, was irdisch ist. Jesaja 14, Vers 1. Denn der Herr wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie auf ihrem Heimatboden zur Ruhe bringen. Dann, oder die Fremdlinge, werden sich ihnen dabei anschließen und sich dem Hause Jakobs zugesellen. Hier ist doch alles geschrieben und man kann doch zu all den weiteren Bibelstellen gehen, aber wir sehen, auch Juden können nur dann die Dinge sehen, wenn Gott ihnen die Augen öffnet. Von selber kann niemand sehen. Hier steht so geschrieben, Jeremia 31, Vers 2 und Vers 10. Jeremia 31, Vers 2 und Vers 10. So hat der Herr gesprochen. Das Volk, das von dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will hingehen, um Israel zu seiner Ruhestätte zu führen. Genauso im Propheten Hesekiel, Kapitel 36, Vers 24. Ich will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. Und dann spricht der Herr im Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn ihr seht, dass der Feigenbaum saftig wird, dann erkennet ihr daran, dass die Zeit nahe gekommen ist. Und auch noch im 39. Kapitel im Propheten Hesekiel wird ja abermals vom Schwert erwähnt und von der Rückkehr des Volkes Israels. Hesekiel 39, Vers 23 und 24. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass das Haus Israel um seine Verschuldung willen in die Verbannung hat wandern müssen zur Strafe dafür, dass sie treulos gewesen sind oder geworden waren und weil sie mein Angesicht weil ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie der Gewalt der Feinde preisgegeben hatte, so dass sie allesamt durch das Schwert fallen mussten. Dann kommen wir schon zu Lukas 21. Lukas 21, Vers 24, wo uns der Herr selber die Auskunft gibt, was mit Israel sein würde. Lukas 21, man könnte von Vers 20 lesen, ich lese nur Vers 24, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt werden, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Ich denke noch, und das erwähne ich kurz, dann werden wir Gottes Wort weiter zu uns reden lassen. Aber alle, die ein wenig Orientierung haben, wissen ja, wie viele Publikationen über den Holocaust veröffentlicht worden sind, und das auf der ganzen Welt. Ich hatte vor kurzem ja die Menge der Publikationen irgendwo gehört oder gelesen. Und jetzt Daniel Goldhagen, ein 59 geborener Jude in Chicago, schreibt über das, was im Zweiten Weltkrieg geschah. Und er schreibt in dem Interview, leider gibt es Hunderte von antisemitischen Äußerungen im Neuen Testament. Und das zerreißt einem das Herz. Es gibt nicht eine einzige antisemitische Äußerung im Neuen Testament.
Amen.
Es gibt nur das Wehgeschrei unseres Herrn den Juden gegenüber, die den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes nicht erkannten. Und zu ihnen sprach er, wie oft hab ich euch versammeln wollen. Er war doch nicht gegen sein eigenes Volk. Sein eigenes Volk war gegen ihn und erkannte ihn nicht, als er zu ihnen kam. Deshalb steht im Johannesevangelium, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Man stelle sich vor, da schreibt ein Jude über den Holocaust und gibt der Bibel Schuld. Nicht der Kirche, sondern der Bibel. Nein, und das machen wir anders. Wir suchen die Schuld da, wo sie ist. Und auch in dem Punkt muss göttliche Klärung durch das Wort kommen. Wir lassen die Leute mit ihren Deutungen nicht mehr durch. Sie müssen sich alle dem Urteil des Wortes Gottes stellen.
Amen.
Ich erwähne das nur, um zu sagen, wie der Feind die Menschen narrt. Und wie narrt er sie? Wenn sie an seinem Worte vorbeigehen.
Ja.
Und das Spiel ist zu Ende. Der Feind kann uns nicht mehr narren. Wir sind nicht Narren des Feindes, sondern Geliebte Gottes, auserwählt, um die Wahrheit zu hören, in allen Dingen die Wahrheit zu hören, auch wenn es das Volk Israel betrifft, immer Gottes Wort gelten lassen. Und wenn Paulus schreibt, dass zuerst die Vollzahl aus den Heiden in die Gemeinde eingehen muss, so wird es sein, wie geschrieben steht in Römer, dem 14. Kapitel. Ja, wir haben eigentlich einige Römerbriefe. Ob es das 11. Kapitel ist und dann auch die weiteren Kapitel, wir werden nicht näher darauf eingehen. Aber nur, um es noch einmal klarzustellen, nur was Gott in seinem Worte sagt, gilt für uns.
Amen.
Das trifft auch zu auf 1. Mose 1. Ihr wisst, die Theologen sagen, zwischen 1. Mose 1 und 1. Mose 2 können Millionen von Jahren vergangen sein, weil man zwei Berichte liest, den einen im ersten Kapitel, den anderen im zweiten. Aber hier suchen wir immer und finden durch Gottes Gnade das Schlüsselwort. Ob wir im 1. Mose 1 lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Ewigkeit hat keinen Anfang. Also spricht die Heilige Schrift vom Anfang, als der Herr, unser Gott, aus der Ewigkeit in die Zeit hineinkam. Anfang, Ewigkeit hat keinen Anfang, Ewigkeit hat kein Ende. Genauso, wenn im Johannesevangelium 1 geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Dann war das Wort nicht in Ewigkeit neben Gott, sondern im Anfang war das Wort und dann war das Wort neben Gott, bei Gott. Und erst dann, als es Fleisch wurde, ist der nächste Teil erfüllt worden. Im gesamten Alten Testament war das Wort bei Gott. Im Neuen Testament ist das Wort Fleisch geworden und wohnte unter uns. Man muss die biblische Sprache einmal verstehen und sich darin vertiefen und immer die Schlüsselworte finden. Denn das eine Schlüsselwort führt zum anderen und schließt auf und schließt auf und schließt auf. Hier in Römer, Bruder Menard sagt eben Amen. So Gott will, werden wir tatsächlich jetzt am Mittwoch eine der größten Reisen anfangen nach Bangladesch und wo es da überall hingeht, ungefähr 14 Tage, gedenkt unser in euren Gebieten. Hier in Römer, dem 11. Kapitel, lesen wir es doch von Vers 25. Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis, haben die Übersetzer schon nachschlagen können, Römer 11, 25, ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen. Es ist ein Geheimnis, aber geoffenbart aus Gnaden. Amen. Paulus gebraucht immer wieder den Wortbegriff Geheimnis. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Er spricht von dem Geheimnis Christi, von dem Geheimnis, das in Gott, dem Schöpfer, in Ewigkeit verborgen und uns geoffenbart worden ist. Es sind lauter Geheimnisse. Und der Herr hat damals gesagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Und Paulus hat schon den Durchblick gehabt, dass Menschen in eigener Klugheit auf eigene Gedanken verfallen würden. Und dann sagt er, Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden in die Gemeinde eingegangen sein wird. Jetzt haben wir sogar die Beschreibung, wenn es um Israel geht, wo der Herr sein Volk in Empfang nehmen und sich ihm offenbaren wird. Nicht in New York und nicht in Berlin oder Paris, sondern auf dem Berge Zion, wie geschrieben steht, denn Rettung wird wieder sein auf dem Berge Zion. Vers 26, hier steht es geschrieben, und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Retter kommen. Er wird Jakob von allem gottlosen Wesen freimachen. Und darin wird sich ihnen der von mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. So ist die Verheißung auch für Israel gegeben worden. Und wer Offenbarung 14 nachlesen will, der kann ja sehen, dass die 144.000, die ja durch den Dienst der beiden Zeugen herausgerufen werden, gemäß Offenbarung 7 und Offenbarung 11. Und hier stehen sie in Offenbarung 14 mit dem Lamm auf dem Berge Zion. Offenbarung 14, Vers 1. Nun hatte ich ein Gesicht. Ich sah nämlich das Lamm auf dem Berge Zion stehen und mit ihm 144.000. Also aus der Zerstreuung gesammelt in Jerusalem auf dem Berge Zion, und alle, die schon dort waren, wissen ja ganz genau, der Berg Moria ist die gesamte Fläche und der Berg Zion liegt im Süden und der Tempelberg liegt im Norden und das Ganze ist der Berg Moria und der oberste Teil ist der Berg Zion. Und dort war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Von dort ist das Wort Gottes in Klarheit und Wahrheit ausgegangen. Und wir kehren jetzt zu unserem Ursprung, zu unserer Geburtsstätte. Da ist die neutestamentliche Gemeinde geboren worden. Der Heilige Geist fiel und die Gemeinde wurde ins Leben gerufen. Deshalb kehren wir zu dem Wort zurück, das vom Zion, das von Jerusalem ausgegangen ist. Und wir bleiben in der Lehre der Apostel, bis der Herr kommt. Wir sehen es ja, dass alle Gemeinschaften tatsächlich in der Trinitätslehre zusammengefasst werden, dass Kompromisse über alles andere gefunden werden. Die Einigung ist immer die Trinität. Und ich schreibe in meiner neuen Broschüre, die mir Schwierigkeiten bringen wird, aber dem Volke Gottes hilfreich sein wird. Und ohne Preis und ohne Fleiß kein Preis. In jedem Fall schreibe ich darin tatsächlich, nachdem all die Punkte aufgeführt werden, warum das und das und das und das sind ja über 20 Punkte, die die Trinitätsleute lehren, warum all diese Punkte nicht in der Bibel stehen. Und dann stelle ich die Frage, was ist denn nun die Wahrheit über die Dreieinigkeit? Ich gebe auch die Antwort darin, dass es sie in Ewigkeit nicht gegeben hat, Amen. Im Verlauf der Zeit nicht gibt und in Ewigkeit nicht geben wird.
Amen.
Und wir zeigen ja und beleuchten ja das Thema tatsächlich so weit, dass alle, die von Gott begnadigt worden sind und den eigenen Weg, das eigene Gedankengut verlassen und den Weg des Lebens beschreiten und von Gott gelehrt werden, dass sie genügend Information haben werden, um durch den Geist in alle Wahrheit geführt zu werden. Und dann ist es wieder so weit, dass nicht ein Bruder den anderen lehrt, sondern alle von Gott gelehrt werden und zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und zurück zu dem Punkt, wenn es so wäre, dass noch Zeiten vergangen sind, dann frage ich euch, oder Äonen vergangen sind, oder Millionen von Jahren vergangen sind, dann frage ich euch, warum denn geschrieben steht, und Adam lebte 930 Jahre, wenn es keine Zeitrechnung gegeben hätte, wenn da nicht der Anfang gewesen wäre, hätte man keine Tage, Monate und Jahre zusammenbekommen. Das sind alles Zeitbegriffe. Und die Heilige Schrift sagt, Adam lebte 930 Jahre. Also alle Fantasie kann mit diesem Wort so mit einem Dings aufgelöst werden. Man sieht nur noch, der Ballon, der vorher aufgeblasen wurde, kriegt ein Pix und dann schnörkelt er noch ein bisschen und er wart nicht mehr. Nein, zurück zum Worte Gottes, immer und immer und immer. Aber die Theologen und die sich mit ihrem Vokabular befassen, möchten ja gern viel wissen. Mir genügt das Wissen in diesem Buch.
Amen.
Mehr brauche ich nicht zu wissen. Überhaupt nicht. Sondern das, was Gott uns in seinen Worten aus Gnaden geschenkt hat. Und wenn man dann noch, weil ich gerade die Offenbarung aufgeschlagen habe, wenn man dann noch hier in der Offenbarung im 19. Kapitel Vers 7 und 8 liest, Offenbarung 19, Vers 7 und 8, hier steht geschrieben, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich, die bedeutet die Rechttaten, andere Übersetzung, die Gerechtigkeit der Heiligen. Wir haben in den Liedern vom Bräutigam, von der Braut, vom Kommen des Herrn gehört. Und wir leben tatsächlich in der letzten Zubereitungsphase vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und ihr müsst es euch einfach von Gott sagen lassen und als Vorrecht betrachten, dass er so direkt mit uns spricht, nicht mehr in Gleichnissen. Er sagt uns direkt, was er uns zu sagen hat durch sein teures und heiliges Wort. Und wir sind der Überzeugung, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Und wir sind der Überzeugung, dass alle Schrift von Gott eingegeben wurde und ist nützlich zur Belehrung und zur Ermahnung, bis der Mensch Gottes vollkommen sei. Die Vollendung steht noch aus, aber das, was Gott schenkt, ist in sich vollkommen, wenn auch noch teilweise. Aber wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo der Herr wirklich alles zusammenfasst, wo wir gemäß dem, was in Hebräer 6 geschrieben steht, wir wollen nicht noch einmal anfangen mit den Anfangsgründen der Lehre, von Buße, von Taufe, von Handauflegung, sondern wollen zur Vollkommenheit schreiten. Brüder und Schwestern, wir können nicht immer nur Milch ausschenken. Wir müssen feste Speise zu uns nehmen. Und hier ist das Geheimnis. Wenn wir zum Beispiel von Geburt lesen oder Erstgeburt lesen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Als der Sohn Gottes geboren wurde und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Und dann geht's hin bis Offenbarung 12. Kapitel. Das Weib, die Gemeinde, ist in Geburtsnöten und sie gebiert einen männlichen Sohn. Nicht einen Sohn, der in Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt werden muss, sondern einen männlichen Sohn, der die Herrschaft antreten, der mit Christus schon 1000 Jahre regieren kann. Da haben wir die Verheißung im letzten Sendschreiben in Offenbarung 3. Wer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, wie ich überwunden und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Stell dich vor, wie herrlich, hier auf Erden, das ist sein Thron, der Königsthron. Dort im Himmel ist es der Thron des Vaters. Setze dich zu meiner Rechten, Psalm 110. Der Thron des Vaters, setze dich zu meiner Rechten, Psalm 110. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege alle Feinde zum Schemel deiner Füße. Ach, wie herrlich sind all die Worte Gottes und schön, dass sie uns einfach geoffenbart werden. Und um die Wahrhaftigkeit des Wortes noch einmal zu betonen, in Offenbarung, dem 22. Kapitel, haben wir es ja noch einmal so deutlich ausgesprochen bekommen. Offenbarung 22, Vers 6. Dann sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Erinnert uns an Offenbarung 1, Offenbarung Jesu Christi, die er seinen Knechten hat zuteil werden lassen durch die Sendung seines Engels. Und dann selig und heilig ist, der da liest die Worte der Weissagung dieses Buches und alles bewahrt, was darin geschrieben steht. Amen. Brüder und Schwestern, wir glauben, dass alles in diesem Buch geschrieben wurde. Wenn ich heute hier fast notgedrungen die Bemerkung machen muss, dass ein Bruder seine Bibel im Auto ließ und nur einen Stapel Predigten Bruder Brenhims mit in den Saal nahm, fragt ein anderer ihn, ja sag mal, musst du nicht die Bibel auch mitnehmen? Nein, die hat der Prophet mitgenommen. Ich habe jetzt das, was er uns aus der Bibel verkündigt habe, und das werde auch ich verkündigen. Und das unterscheidet uns weltweit von allen, die den Anspruch stellen, in der göttlichen Botschaft zu sein. Die göttliche Botschaft ist für immer und ewig. Amen. Dieses heilige Wort Gottes. Wie viel sich vorlesen? Schon in den Tagen des Paulus. Das, was er gesagt hatte, das war wunderbar. Das stimmte. Das war richtig. Aber das, was andere in das, was er gesagt hatte, hineingedeutet haben, darin lag die große Not. Genauso ist es heute. Was Bruder Brenhim gesagt hat, ja und Amen. Aber was Leute in das hineindeuten, was er gesagt hat. Und warum deuten sie es hinein? Weil sie es nicht in die Heilige Schrift nehmen können. Weil sie es da nicht bestätigt finden. Und wir dürfen alles in die Heilige Schrift zurücknehmen und sagen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Lies doch in 2. Petrus, dem 3. Kapitel, wo dieser Gottesmann von der Wiederkunft Jesu Christi spricht und von dem, was die Spötter am Ende der Tage fragen werden, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Und dann die Antwort gibt, ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, und der Herr ist mit der Verheißung nicht säumig. Und dann Vers 10, kommen, aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen. Und dann Vers 11. Da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet? Wir warten ja nicht auf die Ausgießen der Zornschalen, nicht auf die Gerichte, denn die Brautgemeinde wird ja direkt am Ende des Tages des Heils, bei Anbruch des Tages des Herrn, wird die Gemeinde hinaufgenommen, und das ist der herrliche Tag. Amen. Deshalb hat ja Petrus in seiner Predigt in Apostelgeschichte 2 aus dem schrecklichen Tag den herrlichen Tag gemeint oder vor Augen gehabt, nämlich den Tag unserer Heimholung. Amen. Wem der Herr wiederkommt, oh glorreicher Tag. Aber dann wird's düster auf Erden. Dann brechen die Gerichte herein. Aber zuerst müssen wir aus dem Wege genommen werden. Und dann kommt natürlich die große Katastrophe. Aber seht, was Petrus hier von Paulus schreibt, im zweiten Teil des 16. Verses, Bezug nehmend auf die Briefe des Paulus. In diesen findet sich allerdings manches schwer Verständliche, dass die Unwissenden und Ungefestigten ebenso zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, wie sie es auch bei den übrigen Schriften tun. Ja, sie haben es schon mit den Schriften getan, mit dem, was Mose, mit dem, was die Psalmen, was irgendwo in der Heiligen Schrift steht, das haben sie schon nach ihrer Meinung gedreht und gewendet. Und dann haben sie das, was Paulus gelehrt hat, auch noch hin und her geschoben. Die einen glaubten ja, die Auferstehung sei schon gewesen. Andere glaubten, es gebe gar keine Auferstehung. Und schon hat der Feind verführt, betrogen, gedichtet, gedeutet und vom Originalwort hinweggenommen. Glaubt es mir, in jedem Originalwort Gottes ist ewiges Leben. Und er spricht, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. In jeder Deutung ist das Gift der Schlange und zieht den Tod nach sich. Es sollte kein Mensch deuten, weil ich da gestern wieder da eine Deutung aus dem Internet gesehen habe, über das, was Bruder Brenim von der Zeltvision sagte oder über den dritten Zug. Es ist einfach eine Katastrophe. Warum können wir Gottes Sache nicht in Gottes Händen lassen? Warum müssen wir sie in unsere Hände nehmen? Wollen wir doch Gottes Werk in Gottes Hände lassen? Und wollen wir uns auch in Gottes Hände hineinbegeben und in sie fallen lassen? Gott wird sich doch nicht nach uns richten, doch nicht nach dem, was wir deuten. Gott wacht über seinem Wort, um uns die Bedeutung in der Erfüllung zu zeigen. Nämlich, wenn die Zeit und Stunde da ist und das geschieht, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Nur damit das für immer klar ist. Gott hat einen Weg mit der Gemeinde. So wie er einen Weg mit Abraham hatte und die Verheißung gab und dann den Weg mit Israel hatte, weil er Verheißungen zur Erfüllung gebracht hat. So hat das Neue Testament seinen Anfang, hat seinen Lauf genommen. Und wir können nicht mehr zurückschauen und irgendwo stehen bleiben, sondern zum Anfang zurückkommen und das, was am Anfang war, zu verkündigen, ohne jeglichen Kompromiss. Amen. Wer irgend noch Raumgestaltung haben will und Atmosphäre sucht, hier wollen wir die göttliche Atmosphäre, die allein durch den Geist Gottes bewirkt werden kann. Amen. Wie Bruder Brenim das so schön sagte, die Atmosphäre ist es, auf die es ankommt. Er hat da ein etwas praktisches Beispiel gebracht, zum Beispiel mit dem Ausbrüten von Eiern. Ja, sehr praktisch, er war ein sehr naturbezogener Mann. Und er sagt, ja, was hat denn die Glucke da tun können? Sie hat gesessen. Aber die Wärme, die sie ausstrahlte, genügte, um das Leben, das in diesem Ei, irgendwo ist ein Lebenskeim. Und unter ihrer Wärme, ja, wie lange dauert es? Ich weiß nur, dass eine Mandel 15 ist. Wie lange es dauert, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich 6 Wochen. Aber wie dem auch sei. Vorher haben alle meinetwegen ihr Ei noch gegessen. Ja. Und wenn die Wärme da ist, zur rechten Zeit, lang genug, plötzlich macht es von innen Pix-Pix. Und das Leben, das da verborgen war, kommt dann in natura heraus. So ist doch mit uns allen. Wir brauchen die rechte göttliche Atmosphäre. Und wer das Urwort nachliest, der Heilige Geist schwebte, eigentlich steht doch im Urtext, der Geist schwebte brütend, Wärme ausstrahlen, lebend hervorbringen, schwebte der Geist Gottes über der Urtiefe. Aber wann kann er Leben hervorbringen? Nämlich als Gott, der sprach. Dann kam die Kraft Gottes in Tätigkeit und dann kam Leben hervor. Genauso ist es heute. Der Geist Gottes muss brüten, Wärme ausstrahlen über uns sein, damit, wenn das Wort gepflanzt wird, durch die Wärme, durch die Gegenwart Gottes, der Same zum Leben hervorgebracht wird und wir alle zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren werden. Ja, Bruder Brennen war wie unser Herr sehr praktisch. Unser Herr hat ja auch nur Beispiele aus der Natur genommen, die jeder sehr gut verstehen konnte, vom Ackerfeld, vom Fischer, hat all diese Beispiele aus der Natur genommen. Fassen wir zusammen, worum es jetzt geht. Die Zeit zu träumen ist vorbei. Die Zeit vom Schlaf aufzustehen ist gekommen. Der Ruf, siehe, der Bräutigam kommt, wird immer lauter. Und wie wir jetzt sehen, öffnet Gott tatsächlich, ohne unser Hinzutun, die Türen bis an die Enden der Erde. Wir wünschen uns, es mitzuerleben, dass wir Gottes Sprachrohr sein können. Zum Glück haben wir kein eigenes Programm. Zum Glück hat uns niemand aus irgendeiner Bibelschule aufs Missionsfeld geschickt, um Missionar zu spielen, sondern wir stehen tatsächlich am Werk Gottes, haben Anteil daran, dürfen selber ein Teil dessen sein, was Gott gegenwärtig tut. Und Brüder und Schwestern, ich versichere euch vor dem Angesicht Gottes, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, wir sind nicht Deutungen gefolgt, wir sind dem wahren und klaren prophetischen Wort gefolgt, haben aber Gott alles überlassen, sein Wort zur rechten Zeit zu erfüllen. Wir werden keinen Ismael hervorrufen durch Ungeduld, der nur noch Mühe macht, sondern es soll der Sohn der Verheißung soll hervorkommen. Und die Geburtsschmerzen setzen ja schon ein. Und wir sind dessen gewiss, dass der Herr, der begonnen hat, ja auch vollenden wird. Und wir haben ja auch all die Beispiele schon aus dem Alten Testament in vergangenen Zeiten, als die Juden aus der syrischen und aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, immer dahin, wo sie hingehörten, nämlich nach Jerusalem. Wir denken noch nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Mann, der damals in Uganda regierte, der sagte, die Juden brauchen keinen Staat dort, wo die Araber sind. Hier in unserem Lande haben wir genug freien Raum. Sie können sich hier ansiedeln. Nein und nochmals nein. Da, wo Gottes Wort die Verheißung gegeben hat, da muss es sich erfüllen.
Amen.
Da muss es sich erfüllen. Aber wir sehen, was das Volk Israel tat beim Aufbau des zweiten Tempels. Sie kamen und sie bauten auf dem alten Fundament wieder auf. Nichts wurde an Maßen verändert. Der zweite Tempel war so wie der erste. Was soll mit der Gemeinde sein? Und jetzt wartet Israel doch nur darauf, um den Tempel auf dem ursprünglichen Fundament bauen zu können. Und ihr wisst ja, sie haben ja Geräte, haben alles schon durchleuchtet, haben hinunterschauen können, haben doch genau die Fundamente schon festgestellt. Sie warten ja nur noch auf den Augenblick, wenn Gott Ja sagt. Und wenn Gott Ja sagt zu Israel, dann sagt er natürlich Nein zu all denen, die dagegen sind. Aber Gott ist eigentlich für alle. Denn bei der ersten Begegnung Gottes des Herrn mit Abraham, 1. Mose 12, hat Gott der Herr gesagt, wer dich segnet, wird gesegnet. Und in dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Gott will alle segnen. Und in Jesus Christus sind die Araber genauso gesegnet wie die Deutschen und ganz Europa und ganz Amerika und die ganze Welt. Der Stein des Anstoßes ist ja nur die Religion auf der einen Seite, die hindernd im Wege steht, und dann Jesus Christus auf der anderen Seite, den sie als irgendeinen Propheten einordnen, wie ihren Mondgott Allah oder ihren Propheten Mohammed. Und dann sind sie mit ihrem Latein am Ende. Wohl dem, der alles beiseite tut, jede Religion, jede Konfession, der nicht mehr mischt, sondern dem Ruf Gottes Folge leistet, ihr, mein Volk, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen, dann sollt ihr mir Söhne und Töchter sein, und ich will euer Gott sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann wird Licht von der Finsternis geschieden, das Unwahre vom Wahren, und schon kann Gott sich zu uns neigen. Glaubt es mir, ihr tut mir keinen Gefallen damit. Ihr tut euch selber den Gefallen, wenn ihr eins werdet mit Gott und Gottes Wort. Amen. Und nur so kommt die Einheit durch den Geist in der Gemeinde zustande. Amen. Dass wir wirklich alles Eigene begraben und uns selber stärken, damit der Herr durch uns leben und Gottes ewiges Wort offenbar werden kann. Noch die eine Stelle aus der Offenbarung und dann noch kurz ein Gedanken zur Taufe. In Offenbarung 22 haben wir es ja noch gern gelesen und möchte noch einmal lesen. Offenbarung 22, Vers 7. Und wisse wohl, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Einfach daran festhalten und es Gott überlassen. Vielleicht die Erwähnung, wenn Brüder mich jetzt wie in all den Jahren nicht im Internet kritisieren, dass ich nicht glaube, was der Prophet gesagt hat, zum Beispiel über Offenbarung 10, und dass ich mich darüber erhebe. Nein, gerade das Gegenteil ist der Fall. Und der letzte Bruder, der schreibt tatsächlich, Bruder Frank, du weißt doch, der Prophet hat gesagt, dass das Bild mit der Wolke, das sind die sieben Donner, und das Bild ist ja im Live-Magazin abgebildet, und das sind doch die sieben Donner. Ja, das muss ja ein Mensch mal vorstellen. Ein Foto soll die sieben Donner sein. Was diese Brüder alle nicht wissen, ist, dass Bruder Frank nicht nur Bruder Brenhem persönlich kannte, und das 10 Jahre, und seine Predigten von 1958 regelmäßig gehört haben. Hier haben wir Zeugen, die schon 59 die Predigten Bruder Brenhems übersetzt hier gehört haben, und dass ich tatsächlich einen direkten Anteil an der Verkündigung, die ihm von Gott geschenkt wurde, habe. Und wenn Bruder Brenhem mit der Faust 7-mal aufs Podium schlagen wollte, allerdings nur 6-mal schlug, 7 hat er ausgelassen, hat vielleicht nicht lang genug gezählt oder meint, es war schon passiert. Und wenn er dann sagt, das mit den 7 Donnern war so groß, dass Life und Science Magazine darüber berichtet haben, dann wissen wir alle, was er meinte. Nämlich, als er sich bückte und die Klette von seinem Hosenbein wegnehmen wollte, wie er es im Gesicht am 22. Dezember 1962 gesehen hatte, ertönten 7 urgewaltige Donnerschläge, die die ganze Umgebung erschüttert haben. Und Geröll ist von den Bergen, von den Berggipfeln abgespalten und ist den Hang hinuntergefallen. Es war eine solche Erschütterung, die man im Natürlichen hat wahrnehmen können und dessen Folgen mit dem natürlichen Auge gesehen wurden am 28. Februar 1963. Aber weil es 7 Donnerschläge waren, die aufeinander folgten, als die übernatürliche Wolke herabkam, nennt Bruder Brenhem dies Ereignis immer wieder 7 Donner, 7 Donner und 7 Donner. Und sagt, in den 7 Donnern ist Entrückungsglaube, in den 7 Donnern. Aber diese 7 Donner waren erst die Ankündigung, dass die 7 Siegel geöffnet werden. Und die Öffnung geschah doch erst im März 63. So hat alles seine Richtigkeit, was Bruder Brenhem gesagt hat. Nur, man muss es in den rechten Zusammenhang bringen, nämlich da, wo es hingehört. Und wie es mit dem Wort ist, so ist es mit allem, was Bruder Brenhem gesagt hat. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute sich auf die Schrift berufen und die Schrift von hier nach da versetzen. Und ich kann es auch nicht mehr hören, wenn Brüder die Botschaft Bruder Brenhems, die Botschaft des Herrn, nehmen und von hier nach da versetzen und damit tun, wie ihnen gerade zumute ist. Ich meine, das ist der schlimmste Betrug, den wir auf Erden erleben. Vorher war der Betrug nicht so schlimm, wie er jetzt geworden ist. Und deshalb sei uns niemand böse an dieser Stätte. Wir schätzen Bruder Brenhem und seinen Dienst. Er war kein Prophet nur, sondern ein verheißener Prophet. Und wir alle, das frage ich heute mal ganz bewusst, wir alle, die wir uns hier auf Erden ein wenig auskennen, würdet ihr von einem Manne wissen, der auch nur Ähnlichkeit mit einem Propheten Gottes haben würde? Sind's nicht alles Charismatiker, die sich selber feiern und gefeiert werden? Und da sitze ich, Ewald Frank, an einem Septembermontag in Dallas, Texas, und der Mann sagt, jetzt fällt der goldene Staub von den goldenen Gassen auf mich herab. Da höre ich, wie Gott jetzt die größten Wunder tut und die Leute nicht mehr zum Zahnarzt müssen, sondern spezielles Gold wird jetzt in ihre Zahnlücken gefüllt und sie alle bekommen ganz neue Goldfüllungen, denn Gott ist gegenwärtig. Wenn ich euch alles sagen würde, was ich schon gehört oder persönlich miterlebt habe, dann würdet ihr mehr verstehen, warum wir an dieser Stätte das Gewicht darauf legen, nur das Wort und das Wort und das Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Und wenn es um Zeichen und Wunder geht, dann wird sogar der falsche Prophet noch eines Tages auftreten. Hat nicht Jannes und Jambres auch mal was getan? Und so wird sogar der falsche Prophet am Ende Wunder tun, nicht nur seine Charismatiker. Und was dann? Dann werden alle ihm zujauchzen. Wir nicht. Wir haben einen Herrn. Und sein Name ist der Herr Jesus Christus. Nur ein König, nur ein Herr, nur ein Gott. Und wir glauben das Wort und nicht die Deutung. Wenn dann noch geschrieben wird, Bruder Frank, du irrst dich. Der Prophet hat gesagt, Offenbarung 10 liegt hinter uns. Und du sagst, Offenbarung 10 liegt vor uns. Es tut weh. Und wenn ich euch sage, dass ich Geburtsschmerzen leide, dann geht es ja nicht um uns hier oder in Europa. Es geht um die Braut auf der ganzen Erde. Und überall haben Brüder Zäune aufgerichtet und haben ihre eigenen Lehren unter das Volk gebracht, haben keine Gemeinschaft mehr untereinander. Nach unserem Verständnis der Schrift wird auch Gott diese Zäune, die innerhalb der Botschaft entstanden sind, runterreißen müssen. Und es wird ein solches Geisteswirken kommen, das über alle Zäune hinweggehen wird. Und es wird kein Zaun mehr sein, sondern Christus, das Haupt, wird alle unter sich vereinen. Und dann wird der Spätregen fallen, die Wiedererstattung geschehen und die Wunder und Zeichen als Bestätigung des Wortes werden geschehen. Wir werden ihnen nicht nachlaufen, sie werden uns folgen auf Schritt und Tritt, weil Gott mit uns ist. Das Schönste kommt noch. Das Schönste ist noch vor uns. Lasst uns geduldig ausharren, bis die Zeit erfüllt ist. Und dann gehen wir mit. Sofern die Wolkensäule sich erhebt, erheben wir uns mit. Vorher nicht. So sagen wir allen Leuten, dass Offenbarung 10 dahin gehört, wo es ist. Und erst dann, wenn der Herr als Engel des Bundes herabkommt und als der ursprüngliche Eigentümer vor seiner Herrschaft, ehe er die Herrschaft beginnt, Fuß auf Land und Meer setzt, seine Hand erhebt und schwört bei dem in alle Ewigkeit Lebenden, dann werden die sieben Donner ihre Stimmen erschallen lassen. Die sieben Donnerschläge am 28. Februar 63 hatten ja gar keine Stimme. Es war ein ganz natürlicher Hall, wie es bei einem Gewitter sein könnte, nur eben mit Hall. Und ihr wisst ja, ich, Ewald Frank, habe tatsächlich die Stimme des Herrn einige Male gehört, aber nur ein einziges Mal mit Donnerhall. Aber fragt nicht, mit welchem Donnerhall. Den kann man ein zweites Mal nicht mehr ertragen. So urgewaltig, mit einem solch schallenden und widerhallgebenden Hall hat Gott gesprochen, 16. 17. Juni 1979. Ich weiß, wovon ich rede. Und wenn es vom Donner heißt, dann weiß ich, was damit gemeint ist. Aber Bruder Brenim hat tatsächlich auf sein Erlebnis zurückgewiesen und darüber gesprochen. Für ihn hat es eine sehr große Bedeutung, für uns auch. Aber das eine löst das andere nicht auf. Das eine weist auf die Erfüllung des anderen hin. Und so müssen wir in jeder Weise Gottes Wort geordnet lassen, und zwar so, wie es ist, und nichts in eigene Hände nehmen. Gott schalte und walte, er tue, was ihm gefällt. Nur wollen wir Anteil haben an dem, was er tut, und geduldig ausharren, bis es geschieht. Und so wie es in Zephania geschrieben steht, wenn die Weissagung oder Offenbarung auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie trifft gewiss ein. Amen. Wie vorhin gesagt, nicht Deutung, sondern Bedeutung. Und die sehen wir immer in der Erfüllung. Jetzt noch das Wort zur Taufe in aller Kürze. Alle, die noch nicht biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft wurden, haben heute vielleicht die letzte Gelegenheit in diesem Jahr, sich taufen zu lassen. Ich war froh, als wir vor 14 Tagen in Berlin die Taufe hatten und 15 Personen sich auch dort taufen ließen. Wir haben dort die Andachten. Und so sind wir dankbar, dass der Herr immer noch herausruft, dass noch Gnadenzeit ist und dass wir alle Schrift erfüllen können, wie der Erlöser, so sagen auch wir, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. In der Offenbarung haben wir gelesen, die weiße Leinwand bedeutet die Gerechtigkeit der Heiligen, und unser Herr hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Am Pfingsttage wurde sie erfüllt, was wir unsererseits tun können, weil es uns befohlen wurde, wollen wir tun, unser Leben dem Herrn weihen, Glaubensgewissheit durch den Geist bekommen, dass der Herr alle Sünden vergeben, alle Schuld zugedeckt und dass er der Vergangenheit nicht mehr gedenkt, sondern wir versöhnt sind mit Gott und neues Leben aus Gnaden empfangen haben. Alle, die eine Bekehrung erlebt haben, Buße getan haben, sollten sich biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen, denn das ist der neutestamentliche Bundesname, in dem sich uns Gott als Vater im Himmel, im Sohne auf Erden und in uns durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Ein einziger Name, in dem alles Heil und alle Segnungen Gottes liegen. Und deshalb fand die Taufe immer biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus statt. Bruder Russ hatte ja schon von zwei Personen gesprochen. Vielleicht sind es jetzt mehr geworden. Taufkleidung ist vorhanden. Ihr sollt mit dem Frieden Gottes von hier ziehen können. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und kein wahrhaft Gläubiger wird wirklich zur Ruhe in Gott kommen, bis er gemäß dem Worte gehorsam geworden ist. Der Sohn Gottes war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und wir sind gehorsam vom Tode am Kreuz, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Möge unser Eigenwille vorbei sein, unsere eigenen Wege ein Ende haben. Möge Gott in jeder Weise mit uns allen zu seinem Recht kommen, ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen, singen wir noch den Chorus. So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Land, ich komm, ich komm.
Während wir die Häupter geneigt halten, lasst mich fragen als erstes, wie viele sich taufen lassen möchten. Hebt doch kurz die Hand. Haben wir noch einige, die dazukommen? Dort ist eins, zwei, sind noch mehr?
Vier.
Siehst du vier?
Fünf.
Fünf?
Ja.
Schön, einfach schön, einfach schön. Ihr tut nicht Menschen den Gefallen, sondern seid gehorsam. Wie geschrieben steht, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann, weil ich gehört habe, dass die Versammlungen in Losburg so gesegnet waren, die Frage noch, während alle Häupter geneigt sind, wer von den Jugendlichen möchte noch einmal so eine Weihe vor dem Angesicht Gottes hier erleben? Ich weiß, wie es ist. Es ist nicht nur Sonntag, es ist auch Alltag im Leben der Jugend. Dem Alltag kommen die Prüfungen, die wir am Sonntag nicht sehen, denen wir nicht begegnen. Und wir möchten, dass ihr eure Prüfungen besteht, möchten gemeinsam für euch beten. Es genügt, wenn ihr bleibt, wo ihr seid, genauso gut, wie ihr nach vorne kommen möchtet, kann es, dass wir noch einmal miteinander beten. Singen wir noch, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein.
himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, o Herr, die Weihe schon vollzogen hast. Du hast all die Gebete erhört, all die Entscheidungen gesehen und wahrgenommen. Du hast allen Gnade geschenkt, die dich angerufen haben, nach dem Wort der Schrift. Wer den Namen des Herrn anruft, soll und wird gerettet werden. Wer dich anruft und glaubt, soll auch geheilt werden.
Amen.
Und wer dich anruft und glaubt, soll auch befreit werden.
Amen. Amen.
Geliebter Herr, alles geschah durch dich am Kreuz auf Golgatha. Und wir verkündigen das Wort vom Kreuz,
Amen.
Das noch heute in unserer Mitte eine Gotteskraft Amen. Ist. Und durch die Predigt kam der Glaube. Denn so steht es geschrieben, der Glaube kommt aus der Predigt. Steht abermals geschrieben, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
Amen.
Mach es heute offenbar
Amen.
In unserer Mitte,
oh, ja, ja.
Dass der Glaube der Sieg ist. Der Sieg des Kreuzes von Golgatha, das alle Feindesmacht
Amen.
Zerbrochen,
ja.
überwunden,
ja.
besiegt ist.
Amen.
Und du, o Herr,
Amen.
Der Schlange den Kopf
Amen.
Zertreten
Amen.
Und den Satan
Amen.
Unter unsere Füße trittst,
danke,
wie geschrieben steht im Korintherbrief. Geliebter Herr, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart. Kennst auch das Anliegen der beiden Brüder, die jetzt hier vorne stehen. Geliebter Herr, jeder, der zu dir kommt, geht nicht wieder, wie er kam, sondern nach einer Begegnung mit dir soll es geschehen, dass jeder das empfängt, worum er gebeten hat. Sei jetzt mit meinen Brüdern, auch wenn sie am Ende sind, stehst du gerade
Amen.
Am Anfang?
Amen. Amen. Amen.
Und was bei uns Amen. Unmöglich ist,
Halleluja.
Ist möglich bei Gott.
Ja, ja, ja.
Wollen wir unseres Bruders und seiner Frau
ja.
oh, gemeinsam mein, gedenken
ja.
und dabei singen, glaube nur, und jetzt zielbewusst glauben.
Amen, ja.
Einfach glauben
Amen.
Und zielbewusst
ja.
gerichtet. Und alles Volk sagt Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Ihr mögt euch sehen.